Gemeinde.
Liebe Gemeinde, könnt ihr mich hören? Ja, sehr gut. Das freut mich sehr. Wir haben gerade gesungen in dem vorletzten Lied, dass wir darum bitten, nimm Gedanken des Zweifelns und der Anfechtung fort. Wie oft bitten wir Gott darum, dass er das, was uns bedrängt, was uns Not macht, einfach wegnimmt von uns. Dass wir auf einmal so Muckis bekommen, auch wenn wir von der Natur aus und durch unsere Ernährungs- und Lebensweise schlapp sind. Und auf einmal wollen wir Helden sein. Ist das nicht ein Traumbild in solchen Situationen? Oder wir sind gedrückt, traurig. Und dann bitten wir Gott, gib mir, dass ich mich freuen kann und dass ich aufrecht stehen kann. Ist das Gebet richtig oder falsch? Ich meine, es ist einseitig. Denn auf der anderen Seite, das haben wir gehört in den letzten Predigten, gibt es Christen weltweit, die bedrängt werden, verfolgt, umgebracht werden, die uns aber schreiben, betet nicht dafür, dass wir nicht verfolgt werden, sondern betet dafür, dass wir genug Kraft haben, das auszuhalten. Diese Spannbreite haben wir in der Christenheit. Und wo befinden wir uns? Vielleicht irgendwo mittendrin. Was sagt uns Gott dazu? Was sagt uns Gott dazu, dass wir Kraft bekommen in der Schwachheit? In dieser Predigtreihe, dass wir zuversichtlich leben in schweren Zeiten, wird es auch darum gehen. Und das werden auch hauptsächlich Worte aus dem 2. Korintherbrief sein. Und ich fange heute einfach mit dem ersten Vers an, 2. Korintherbrief 1, und setze es fort. Und in der Bibelstunde am Mittwoch werden wir das noch vertiefen. Das ist schon ein kleiner Werbeblock für Mittwoch. Anmelden bitte, Mittwoch. Wir werden hier noch ein paar Stühle setzen, wenn es zu wenig Platz ist. Ja, jetzt kommt der Bibeltext. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis? So geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Duldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet? So geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, dass wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unsere Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns dann auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferne retten wird, wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unseretwillen. Himmlischer Vater, was für Worte! wie viel Bedrängnis befindet sich da drin, wie viel Not und wie viel Ermutigung. Herr, du wirst hier ausgemalt als der große, barmherzige Gott, als Gott des Trostes. Herr, wir bitten dich darum, dass du dieses Wort für uns lebendig machst, dass das für uns nicht nur Buchstaben sind, die zwar in der Bibel stehen, aber eigentlich die keine Macht haben, sondern bewirke bitte du durch deinen Heiligen Geist, dass sie heute in jedem und in jeder von uns eine Kraft entfalten, die uns helfen, aus deinem Wort, aus deiner Kraft zu leben. Im Namen Jesu. Amen. Meine Lieben, drei Gedanken dazu. Zum einen, Paulus stellt sich vor als ein von Gott berufener Apostel. Warum ist das so wichtig? Dann spricht er von einem Vater der Barmherzigkeit, um dann zu betonen, dass wir unser Trost bekommen, wenn wir in Bedrängnis geraten. Paulus zuerst als von Gott berufener Apostel. Paulus stellt sich den Korinthern, schon wie in seinem ersten Brief an diese Christen in Korinth, auch als Absender vor und schreibt: Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Da fragt man sich, hallo, Sie haben schon einen Brief gekriegt, da hat er sich vorgestellt. Warum muss er das noch einmal machen? Er ist nicht selbst ernannter Apostel, sondern Gott hat ihn dazu eingesetzt. Warum betonte Paulus das? Seine Autorität wurde nämlich dort in Frage gestellt. Nicht nur in dieser Gemeinde. Bist du überhaupt ein Apostel? Wer bist du, dass du solche Worte schreibst? Darum schreibt er: Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Da ist nichts dagegen zu sagen. Da hat man wirklich einen schweren Stand, noch dagegen vorzugehen. Man muss wissen, zu der damaligen Zeit wurden nur solche als Apostel anerkannt, die während der Wirksamkeit auf dieser Erde von Jesus Christus berufen wurden und die mit ihm gelaufen sind. Und wie viele Apostel hatten wir? 12. Nur als Erinnerung, ja? 12 Apostel. Und diese Apostel haben Jesus auch als den Auferstandenen gesehen. Sie sind ihm begegnet. Und weil bei Paulus das nicht zutraf, war er als Apostel umstritten. Er hat sich nämlich immer wieder als Apostel ausgegeben. Und die Leute haben gesagt, okay, bis 100 können wir nicht zählen, aber bis 12 schon. Irgendwie stimmt was nicht, ja? Und das haben sie einfach in Frage gestellt. Er berief sich also auf sein Bekehrungserlebnis auf dem Weg nach Damaskus, der Paulus. Nämlich, er sagte, mir ist auch der Auferstandene erschienen. Er hat mich auch bei meinem Namen genannt. Und er hat explizit zu mir gesagt, du wirst in meinem Reich wirken als mein Werkzeug. So war es auch. Er war sehr bescheiden. Er hat sogar sich selbst genannt als unzeitige Geburt. Mit anderen Worten, er sagte damit aus, ich kam etwas später zum Genuss dieses Titels, aber ich habe auch eine persönliche und direkte Berufung durch Jesus Christus, den Auferstandenen, erlebt. Und darin sah der Apostel Paulus seine Legitimation für sein Apostelamt. Deshalb bin ich auch Apostel. Und so schrieb er: Zuletzt aber von allen Jüngern erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, wer ich bin. Er stellt nochmal fest, ja, ich war keiner der 12 Apostel, aber aus Gottes Gnaden und durch Gottes Willen wurde ich als solche eingesetzt. Er wird auch genannt bis heute Apostel der Völker. Warum? Weil er im Auftrag des Herrn, des Auferstandenen, unterwegs war. Durch Kleinasien bis nach Europa. Und dank Paulus haben wir das Evangelium auch hier in Bremerhaven. Ist das keine Leistung? Das ist eine riesige Leistung. Sonst wären wir heute irgendwo auf den Bäumen sitzen vielleicht, weiß ich nicht. Und auch für uns hat dieser Brief des Apostels Paulus eine solche Autorität. Der Apostel schreibt in Gottes Namen. Gott wird vorgestellt dort gleich zu Beginn als ein großer Gott, Vater der Barmherzigkeit. Und er grüßt die Gemeinde ganz schön mit einem Gnaden- und Friedensgruß. Nämlich, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er erhebt einen verehrenden Lobpreis. Er lobt Gott zuerst. Und das ist die Anbetung Gottes. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott des Trostes. Da muss man erstmal sich hinsetzen und sich das auf der Seele zergehen lassen. Was für ein Vater das ist. Was für ein Gott haben wir. Den sollen wir loben und preisen. Er lobt den lebendigen Gott. Und das ist das Wichtigste. Erstmal, in erster Linie, Gott zu loben und zu preisen. Egal, beim Aufstehen, wenn wir uns hinsetzen in der Gemeinde, wenn wir zum Beten uns hinsetzen, loben wir Gott erstmal und preisen. Beginne deinen Tag immer mit Lobpreis. Beginne auch deine Mail oder deinen Brief. Als ich noch Kind war, später hat sich das verändert, haben meine Eltern noch so Briefe angefangen. Gelobt sei Jesus Christus. Ich habe das später auch als Jugendlicher geschrieben. Dann gab es so eine Phase, das war mir peinlich. Einfach eine Postkarte oder einen Brief zu schreiben und dann da vorne sowas. Ja? Aber das war so schön. Und ich finde, da müssten wir wieder dazu kommen, dass wir Gott loben, ganz am Anfang, wenn wir was schreiben. Wie er, der Apostel, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Beginne also deinen Tag mit der Anbetung Gottes. Inwiefern ist Gott der Gott unseres Herrn Jesus Christus? Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, was in diesem Satz so problematisch ist vielleicht. Jesus ist doch des gleichen Wesens wie Gott der Vater, oder? So ist es. Wir glauben doch an die zweifache Natur von Jesus. Gott, Mensch geworden. Den haben wir so vor Augen. Deshalb steht das auch hier drin. Wir müssen immer das bedenken. In seiner Natur als Mensch ist Gott auch sein Gott. In seiner Natur als Gottes Sohn ist Gott sein Vater. So ist das zu verstehen. Er hat auch einmal zu Thomas gesagt, in Johannes 20, 17, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. Also, das hat Jesus selbst von sich so gesagt. Und dieser Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus wird von Paulus als Vater der Barmherzigkeit und des Trostes genannt. Was für eine wunderbare Bezeichnung. Vater der Barmherzigkeit. Wir haben manchmal Probleme, wenn wir Gott loben und preisen. Was sollen wir denn alles sagen? Suchen wir nur in der Bibel und lernen wir es auswendig, wer Gott ist, wie er in der Bibel genannt wird. Mach das einmal. Da werdet ihr mehrere A4-Seiten haben, wer Gott ist. Gott, der Hirte. Gott, der sich unsere erbarmt. Gott, der liebt. Und so weiter und so fort. Aber wo erweist sich diese Barmherzigkeit Gottes? Was meint ihr? gehen wir zum Anfang. Ihr seid heute nicht so gesprächig. Kommen wir zum Adam und Eva oder noch davor. Alleine in der Erschaffung der Welt erweist sich die Barmherzigkeit Gottes. Er bräuchte diese Welt gar nicht. Er hat sie aber erschaffen. Und er hat auch Menschen erschaffen. Er hat uns das Leben gegeben, dir und mir, uns allen. Das ist schon alleine ein Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Erschaffen und Erhalten des Lebens. Dass wir leben, dass wir Sauerstoff haben, dass wir schlucken, atmen, essen, trinken können, dass wir uns bewegen können. Da gibt's, das wird so in vielen alten Liedern einfach gesungen. Kennt ihr so ein Lied? Dass unsere Sinne wir noch brauchen können. Ganz genau. So ist es. Wir bekommen auch Nahrung und Kleidung. Wir sind nicht arm. Also hier in Deutschland sowieso. Uns geht's richtig gut. Aber am allerstärksten erweist sich die Barmherzigkeit des Vaters in unserer Errettung durch Jesus Christus. In unserer Errettung durch Jesus Christus. Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 4 bis 5, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, das haben wir schon einmal gehört heute, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in unseren Sünden, mit Jesus Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr selig geworden. Ich weiß, dass manche von euch gerade jetzt im Kopf ein Lied singen, Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, durch sein... Okay, ich singe nicht weiter. Aber ich habe gemerkt, manche haben schon angefangen zu singen. Ich liebe das Lied. Ganz toll. Das ist nur Bibeltext. Es wird gesungen. Oder im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der aufgrund seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Merken wir? Merkst du das? Dass du wiedergeboren bist. Geh zurück an die große Barmherzigkeit Gottes. Das ist nicht deine Leistung. Gottes Barmherzigkeit und Gnade hat das ermöglicht. Dass es so viele Kinder Gottes gibt, das ist nur möglich durch Gottes Barmherzigkeit, weil der Vater der Barmherzigkeit es getan hat. Und er ist die Quelle der Barmherzigkeit. Er zieht Menschen zu sich. Wir können das Wort Gottes verkündigen, aber letztendlich der Zug, das Ziehen, kommt von Gott, durch seine Gnade. Sein Heiliger Geist macht es auch möglich. Darum soll sein Name gelobt werden. Nun kommen wir zu dem dritten Punkt, unser Trost in Bedrängnis. Paulus nennt hier den himmlischen Vater nicht nur Vater der Barmherzigkeit, sondern auch Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Warum brauchen wir Gottes Trost? Weil wir Bedrängnis haben. Jeder für sich auf eine andere Art. Wir haben Not, wir haben Bedrängnis. Und ja, gibt es jemanden unter uns, der keine Not, Bedrängnis hat? Kein Trübsal? Dann Hand hoch. Hilft mir jemand zu zählen? Braucht ihr nicht. Keiner hat sich gemeldet. Ja, denn das ist einfach so. Wenn man es behaupten würde, wäre das sehr verdächtig. Dieses Wort Bedrängnis oder Trübsal, das griechische Wort, was im Original steht, bedeutet Druck. Druck. Wir haben als Christen reichlich Druck in unserem Leben. Wir haben Druck. Dadurch, dass wir Christen sind, weil wir glauben, egal aus welcher Richtung, der Druck kann von innen kommen, aber auch von außen. Und es geht darum, dass wir nicht zerdrückt werden. Wir sind oft oder fühlen uns bedrückt durch diesen Druck. Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte Folgendes, dass wir als Christen durch viele Bedrängnisse oder Trübsal, übersetzt Luther, in das Reich Gottes eingehen müssen. Das heißt, es gibt niemanden, der in Gottes Reich eingehen kann, ohne Bedrängnis. Geht das nicht. Und wenn einer es verspricht als Christ, dann ist es sowas, ist er sowas von falsch. Dann ist das sowas von eine unbiblische Lehre. Eine Irrlehre. Ein Irrtum. Das gibt's nicht. Wir müssen durch diese Bedrängnisse. Und von uns aus schaffen wir es nicht. Und das vertieft Paulus in seinem Brief in den nachfolgenden Kapiteln. Die Frage ist, warum ist es so? Könnte uns Gott nicht diese ganzen leidvollen Erfahrungen, könnte er uns nicht die Enttäuschungen, Schwierigkeiten, Krankheiten ersparen? Er könnte es bestimmt. Aber er lässt das oft zu. Das Schöne dabei ist, dass er uns nicht alleine lässt damit, damit selber zurechtkommen müssen. Wir haben vom Wohlstandsevangelium schon gehört, Wohlstand geht nicht nur in Richtung Money Money, Geld, sondern das geht auch in die Richtung Gesund, Gesund und das geht auch in die Richtung Erfolg, Erfolg. Wohlstandsevangelium, wenn du glaubst, richtig glaubst, dann bist du happy. Du kannst immer lachen, immer Sonnenschein und so weiter. Irrlehre kann man in die Tonne schmeißen, dem dürfen wir nicht nachgehen. Denn es heißt hier einfach, die Enttäuschungen und Nöte werden keinem von uns erspart. Und ihr könnt das wahrscheinlich alle bestätigen, dass ihr schon dadurch musstet. Gott räumt uns nicht die Steine aus dem Weg, aber er hilft uns, durch oder über diese Steine oder drumherum zu gehen. Oder vielleicht diese Steine aus dem Weg zu tragen, selber. Oder dass wir uns gegenseitig helfen als Christen. Wolkenloses Glück, wie das sich viele Menschen vorstellen, gibt es nicht. Deshalb heißt das hier nicht, der uns jede Bedrängnis erspart, sondern der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Die Frage ist aber nun, wozu sind all diese Nöte und Bedrängnisse? Was will Gott damit eigentlich erreichen? Es könnte doch so viel einfacher gehen. Warum müssen wir manchmal warten, jahrelang? Warum müssen wir uns so durchkämpfen? Warum müssen wir uns durchleiden? Könnte es nicht schneller gehen? Wozu brauchen wir das? Da gibt es ein paar Gründe dafür. Und ich möchte sie einfach nennen, die mir hier einfallen, aus diesem Text heraus. Sie zeigen unsere Nichtigkeit. Sie zeigen uns unsere Nichtigkeit, denn wenn wir mit Schwierigkeiten konfrontiert werden, mit Schwierigkeiten, die wir alleine nicht meistern können, dann erkennen wir unsere Schwachheit, unsere Begrenztheit, unsere Ohnmacht und auch unsere Endlichkeit. Wir sind endlich. Und die Not zeigt uns, dass wir keine Riesen sind, keine Mache, sondern Gottes Geschöpfe, die oft sich klein und hilflos fühlen. Ist das so wahr? Ja. Und dann gehen wir zu Gott. Dann fallen wir auf die Knie. Und dann loben wir Gott, so wie wir sind. Fühlt sich jemand hier als Riese? Auch keiner. Und die Bibel lehrt, dass das auch gesund für uns ist, uns immer wieder an diese Dimension unserer Menschlichkeit erinnern zu lassen. Not macht uns weise und sie bringt uns auf den Boden der Tatsachen zurück. Das lehrt uns unter anderem Psalm 90. Das hören wir oft bei Beerdigungen. Lehre uns, Herr, zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug oder weise werden. Not bewahrt uns auch von Größenwahn. Das sind viele Leute, die haben so. Da wünschte ich mehr Glauben. Auch manchen, die sich Christen nennen. Weil sie einfach auf anderen Wolken irgendwo schweben. Und die Frage ist, glauben sie wirklich an Jesus Christus, an das Evangelium? Not bewahrt von Größenwahn und macht uns demütig. Und es ist gut für uns, etwas Ballast zu haben. Und wisst ihr was? Vielleicht wird das für manche verwundern. Not ist auch gut für eure Kinder, für eure Ehe, für eure Enkelkinder. Wir können da drin erfahren, wie sehr wir auf Gottes Hilfe angewiesen sind, dass er uns hilft. Und es gibt niemanden, der diesen Ballast nicht hat. Paulus spricht in diesem Brief von seiner Schwachheit. Das betont er mehrmals. Er zeigt sich so demütig. Er ist so angefochten in seinem Herz. Wozu? Diese Bedrängnisse sind nötig. Sie zeigen unsere Nichtigkeit, machen uns demütig, aber Not, Krankheit, Widerstände, sie werfen uns auf Jesus Christus. Sie werfen uns als auf Jesus Christus. Wenn Gottes Kinder verzweifelt sind, an wen wenden sie sich? An Jesus. Das ist es, was uns die Bibel schildert. Denn wir sehen dann unsere Unzulänglichkeit und gleichzeitig unsere absolute Abhängigkeit von Gott, von Christus. Beispiel. Ihr kennt vielleicht Christen, die Monate, Jahre lang, Jahrzehnte lang vielleicht ziemlich unbeteiligt ihr Christsein dahin vegetieren. Sie zeigen sich nicht einmal im Gottesdienst oder kommen ab und zu. Sie haben es nicht nötig irgendwie. Und sie nehmen einfach ihr Christsein nicht ernst. Wir könnten jetzt uns überlegen, jeder für sich, wir könnten auch unser Gemeindeverzeichnis durchgehen, das werden wir natürlich nicht tun. Und dann plötzlich kommt irgendwas. Eheschwierigkeiten. Einer wird richtig krank. Es gibt einen Unfall. Es passiert was mit dem Kind. Einer wird arbeitslos. Bedroht die Abschiebung. Auf einmal kommt er und sagt, Pastor, kannst du mich helfen? Kannst du für mich beten? Für mich was schreiben? Oder kommt er in die Gemeinde, in den Gottesdienst? Auf einmal ist er da und er braucht Hilfe. Ich meine, dass er in die Gemeinde kommt, dass er zu mir kommt oder zu dir, ist schon richtig. Aber unsere Aufgabe ist in der Situation zu sagen, merkst du, wie abhängig wir von Gott sind, dass wir ohne ihn nicht auskommen. Auch wenn wir manchmal diesen Eindruck haben und verbreiten sogar. Und dann beten wir für diese Menschen und helfen ihnen, damit sie zurück in die Spur kommen, der Abhängigkeit von Gott. Damit sie den Vater der Barmherzigkeit wieder erkennen und ihn loben und tragen. So ist es, so leid es uns auch tut. Und Paulus gibt uns in diesem Text auch ein Beispiel. Er erzählt den Korinther von einer schrecklichen Not, die er mit seinem ganzen Team, Missionsteam, erlebt hat. Wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Paulus bezieht sich hier auf eine schwere Notsituation. Und von dieser Notsituation erzählt er auch im ersten Brief an die Korinther. Das passierte in der Gegend um Ephesus. Das musste ihm widerfahren. Es war so schlimm, dass er und sie alle dachten, wir werden das nicht mehr überleben. Sie haben mit ihrem Leben schon abgeschlossen. Aber Paulus sieht jedoch einen göttlichen Grund für diese Todesgefahr. Er schreibt, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Gott schickt manchmal die Not, um unser Selbstvertrauen zu zerstören oder Selbstsicherheit und an dieselbe Stelle Gott Vertrauen zu setzen. Sicherheit, die wir in Gott finden. es ist schwierig zu sagen, aber Selbstvertrauen, selbstbewusst aufzutreten, das ist heute total in. In jeder Werbung lesen wir davon. Auf Instagram werden die Menschen nur dargestellt, die vollkommen selbstbewusst dastehen und wissen, wie schön, wie gut und wie stark ich bin. Und kann sein, dass das bei Menschen zu einer Art neue Heilslehre aufsteigen kann. Das ist die Gefahr, weil die Menschen auf sich setzen. Sie vergessen, dass sie endlich sind, dass sie Gottes Hilfe brauchen. Im Jeremia-Brief lesen wir Kapitel 17, Vers 5, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und auf Fleisch, und er macht die Menschen zu seinem Arm. Also, es ist gut, wenn wir Menschen haben, denen wir vertrauen, die uns auch helfen können, an die wir uns wenden können. Aber letztendlich kann uns nur Gott helfen. Und unser ganzes Vertrauen sollen wir auf ihn werfen. Und wenn wir das tun, dann sind wir klug. Wozu sind sie nötig, diese ganzen Bedrängnisse und Nöte? Gott lässt das zu, aber er lässt uns damit nicht alleine. Das klingt die ganze Zeit schon durch. Denn Paulus schreibt, gelobt sei der Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir auch selbst getröstet worden sind. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Errettung. Die Verse 3 bis 6. Menschen, die selbst schon Not erleiden mussten, schwierige Situationen, Beispiele, dass man schon arbeitslos gewesen ist, dass man Geldnot hatte, dass man gesundheitliche Schwierigkeiten hatte, Zweifel im Glauben und. Solche Menschen sind auch, und dann mit Gottes Hilfe das überstanden haben, solche Menschen sind dazu prädestiniert, anderen, die in vergleichbare Nöte geraten, zu helfen. Sie können sich einfach versetzen in ihre Situation. Sie können sie verstehen. Sie können mitfühlen. Wisst ihr was? Ich hatte jahrelang andauernde Kämpfe. Zuerst als Theologiestudent, dann als junger Priester in der katholischen Kirche. Ich habe an vielem gelitten. Das ist mir so auf den Keks gegangen. Das kostete mich viel Kraft, viel Leid und das führte zur Resignation. Ich konnte mir meine Zukunft dort nicht mehr vorstellen. Und diese meine Erlebnisse wurden dann vielen zum Trost, die in ähnlichen Situationen steckten oder stecken immer noch, auch bis heute. Ich behaupte es mal ganz frech, dass ich besser Menschen verstehen kann, die aus dem katholischen Gedöse kommen oder Umfeld, dass ich sie besser verstehen kann und dass ich ihnen auch besser helfen kann, als diejenigen, die das Ganze nicht durchgemacht haben und nicht kennen. Denn ich habe erfahren, dass Gott mich in dieser Zeit geführt, geleitet hat und letztendlich aus der katholischen Kirche herausgeführt, oder ich sage das mal ganz diplomatisch, befreit hat. Ähnlich war es mit meinen Krankheiten. Meine Frau kann nur erzählen, wie viele Unfälle ich schon erlebt habe, gerade als Pastor. In einer Gemeinde sagte sie zu mir, wenn du so weitermachst, dann werde ich dich auf einem Rollstuhl aus der Gemeinde in die nächste fahren. Wie viel Zeit hat es gekostet, damit es mir wieder besser geht, damit ich laufen kann, damit ich meinen Arm bewegen kann? Wie viele Physiotherapiestunden und so weiter und so fort? Das brachte mich auch an den Rand der Verzweiflung. Ich litt darunter. Ich fragte mich, Gott, wie lange soll das noch gehen? Ich bin doch in deinem Auftrag unterwegs. Aber Gott hat mir geholfen, das alles durchzustehen. Es gäbe noch viele andere Beispiele, die mit unseren Familien zusammenhängen, mit unseren Kindern, mit Gemeinden. Gott hat mich durchgetragen. Und wenn ich jemanden höre, der was Ähnliches erlebt hat, ich kann mir das gut vorstellen. Und ich kann einem sagen, du, halt durch. Gott ist ein Gott des Trostes. Er hilft dir. Wir haben einen Vater der Barmherzigkeit. Ich habe es schon erlebt. Das ist keine Theorie. Das ist wirklich so. Meine Lieben, es ist so. Gott lässt Leiden zu, aber er lässt uns nicht alleine. Wer niemals leidet, kann andere auch nicht trösten. Denken wir an den Hiob aus dem Alten Testament. Wie viel Trost wäre uns verloren gegangen, wenn wir von seinen Leiden nicht gelesen hätten. Ist uns auch ein Beispiel. Das bringt uns an die Grenze des Wahnsinns, was der Mann erleben musste. Wir haben einen, der alles durchlebt hat wie wir. Der ist der beste Seelsorger. Jesus Christus. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem, wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Selbst in Versuchungen haben wir einen, der das durchleben musste, Jesus Christus, unser Fürsprecher, unser Hohepriester. Er war in Bedrängnis, er wurde verfolgt, er war traurig, hat geweint, hatte Hunger, Schmerzen, Todesangst, so wie wir. Darum ist er der hervorragende Seelsorger, von dem alle anderen, die Seelsorger sind, lernen können. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, auf ihn werfen sozusagen, dann erfahren wir Gott des Trostes, den Gott des Trostes und der Barmherzigkeit. Amen. In all unserer Bedrängnis. Und ich glaube, dieses Amen passt zum Abschluss jetzt. Paulus war ein Apostel nach Gottes Willen. Wir haben einen Vater der Barmherzigkeit. Durch ihn erfahren wir Trost in all unserer Bedrängnis. Ich möchte beten und anschließend hören wir auf ein Lied. Wir können auch den Text mitverfolgen und bereiten wir uns damit auf die Feier des Abendmahls vor. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar, dass du unser Vater bist. Und wir wünschen vielen, vielen Menschen, die dich nicht kennen, die deinen Sohn Jesus Christus nicht kennen, dass sie deine Barmherzigkeit erleben können. Und gerade in diesen Zeichen, die wir gleich uns vor Augen führen werden, vom Abendmahl, dass Jesus all unsere Schuld auf sich genommen hat, für uns gestorben. Er hat alle unsere Krankheiten und Schwachheit auf sich genommen. Er starb am Kreuz. Er wurde begraben, ist auferstanden und sitzt zu deiner Rechten, um für uns einzutreten. Herr, danke dafür, dass wir nicht alleine sind. Wir können uns auf dich werfen, dir vertrauen und dadurch in keine Situation zerbrechen. Selbst wenn wir sterben, sterben wir in dir. Amen. Thank you.
stets sein Wort erfüllen. Der Winter geht und der Frühling kommt, der Herr ist meine Rettung. In Zeit des Wartens, Zeit der Not, wenn meine Kraft zu Ende geht, weiß ich genau, Gnade trägt mich durch, der Herr ist meine Rettung. Er ist wie unser Gott und Herr, treuer Retter, er liebt so sehr, am Kreuz hat er meine Schuld. Lässt er mich nicht im Grab zurück. Er ruft mich heim und ich lebe.